Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu einer neuen Folge «Sexologie – Wissen macht Lust». Mein Name ist Caro und ich habe heute mal wieder ein psychosexuelles Thema vorbereitet. Es geht nämlich um die sexuelle Selbstsicherheit. Wie man die stärkt und auch entwickelt, das besprechen wir gleich. Zuerst mal möchte ich aber meine Frühlingsblume Melina begrüßen. Hallo.
Hallo. Ich habe dir ja gerade schon in der Vorbereitung gesagt, dass ich am Schwitzen bin. Die Sonne scheint hier rein. Wenn die Scheibe nicht dazwischen wäre, könnte ich ein bisschen Tanning Game machen.
Genau. Heute ist aber wirklich so ein weiterer schöner Frühlingstag. Wir sind hier drin am Aufnehmen.
Herrlich.
Und vor uns steht aber eine Vase mit schönen Tulpen. Mhm. Und da habe ich vorher festgestellt, ich weiß gar nicht, was deine Lieblingsblumen ist.
Es war immer eine Sonnenblume.
Jetzt nimm.
Naja, jetzt würde ich gerne was Komplexeres sagen, aber bleiben wir bei der Sonnenblume.
Ich liebe aber, ich muss sagen, ich bin recht klassisch Rosen.
War klar.
Ja, aber auch Ranunkeln.
Das ist auch so ein geiles Wort. Oh mein Gott.
Aber ich finde einfach, das Wort ist so blöd. Also weißt du, wer hat die angeschaut und denkt, oh, das sind Ranunkeln, ganz klar.
Siegfried der Dritte. Das ist ganz klar eine Ranunkel, Brigitte.
Ich kenne die doch.
Das ist wirklich ein schönes Metier, wie die Pflanzenkunde oder die ganzen lateinischen Begriffe.
Ja, mega.
Der Mensch, mit dem ich meinen Wohnraum teile, liebt das Wort Rhododendron. Auch eine Blume. So eine Hecke.
Kann ich auch verstehen. Hortensien habe ich auch noch gerne.
Hortensien, ja, finde ich auch gut.
Ja, finde ich auch schön. Aber komm, wir kommen zurück zum Thema. Wir sind ja hier nicht bei der Botanik, Wissen macht Lust.
Noch nicht.
Noch nicht?
Vielleicht machen wir noch einen zweiten Podcast. Ich spür doch deine Leidenschaft.
Wo wir einfach uns gegenseitig Blumen nehmen, sagen,
ja,
weißt du?
Genau, das war's.
Das ist der ganze Podcast.
Die anderen können ein Trinkspiel dazu machen, während sie uns zuhören.
Ja, finde ich gut. Wir kommen zurück zum Thema sexuelle Selbstsicherheit und schauen uns an, was wir heute so konkret machen. Wir schauen uns an, warum sexuelle Selbstsicherheit wichtig ist und wie sie entwickelt wird. Es gibt aber auch ganz konkrete Tipps und Übungen dazu, um die zu stärken. Und am Schluss gibt es auch noch ein paar Reflexionsfragen für alle.
Wunderbar. Bleiben wir dabei.
Wir bleiben dabei und gehen jetzt nicht über zur Botanik.
Ja, wer weiß.
Du wunderschöne Blume. In unserer sexologischen Praxis begegnen uns immer wieder Menschen, die sich unsicher fühlen in ihrer Sexualität und den Eindruck haben, dass ihnen noch etwas fehlt oder dass sie nicht richtig sind oder nicht gut genug sind, so wie sie sind. Und das kann Aspekte betreffen wie körperliche Merkmale, Fantasien oder Vorlieben, die sie haben und negativ bewerten. Aber es kann auch das Gefühl sein, nicht genug Frau oder Mann oder divers zu sein. Mhm. Und genau hier kommt so das heutige Thema ins Spiel, sexuelle Selbstsicherheit. Und ich denke, um das noch so ein bisschen fassbarer zu machen, Melina, hast du 1 bis 2 Beispiele aus der Praxis, wo das Thema gut illustrieren, wo du teilen könntest?
Ja, gerne. Ich glaube, eines, das recht weit verbreitet ist, nehmen wir mal eine Frau, die ihr Genital hässlich findet. Also da den Glaubenssatz, mein Genital ist hässlicher als das von anderen. Und das macht natürlich was mit der sexuellen Selbstsicherheit. Und wir sprechen sicher gleich noch, was das bedeutet. Aber damit kann man sich vorstellen, kommt eine Unsicherheit. Und zwar eine Unsicherheit bei sexueller Aktivität, sagen wir mit einem Mann. Und dann dem permanenten Gedankenkarussell beim Sex, guckt er jetzt mein Genital sehr an? Wie guckt er es an? Findet er es auch so hässlich? Der hatte doch sicher schon Sex mit ganz vielen anderen Menschen, die ein schöneres Genital hatten. Und dadurch kann recht einfach so eine Abwärtsspirale passieren, die sich wiederum darauf auswirkt, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper, wie kann ich mich gehen lassen, wie entspannt ist mein Nervensystem. Mhm. Ja, also Bewertungen vom eigenen Körper, das Nicht-Ausleben von der eigenen, jetzt in dem Fall Weiblichkeit und dann eigentlich negativer Effekt im Empfinden. Mhm. Ja, und das andere kann auch sein mit, gehen wir mal zu einem Mann, der findet, dass zum Beispiel sein Penis sehr groß ist oder der schon das Feedback bekommen hat, dass sein Penis lang oder dick ist und vielleicht eine Sexualpartnerin schon mal gesagt hat, dass es weh tut, wenn er penetriert und die Selbstsicherheit dann dadurch natürlich auch wieder beeinflusst wird und der Mensch denkt, oh, mein Penis ist etwas an mir, das zu Schmerzen bei anderen Menschen führt. Und auch dadurch wird nicht in die ganze Lust gegangen. Da wird sich vielleicht zurückgehalten, da wird früher aufgehört. Eine Erektion kann weggehen, weil das auch ein ganz hartnäckiger Glaubenssatz ist, dass man da jemandem wirklich wehtun kann mit dem eigenen Penis. Genau. Sind das so Beispiele, an die du gedacht hast?
Mhm. Ja. Hast du noch etwas, weißt du, wo mehr so ein bisschen auf einer nicht körperlichen Ebene ist?
Ja, es könnte zum Beispiel in so eine Richtung gehen von Minderwertigkeitsgefühlen und Gedanken, dass jemand über sich denkt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich bin es nicht wert, erotischen Sex zu haben. Ich muss mich zurückhalten. Ich gehe nicht mit meinem Körper all in. Solche, ja, und das kommt von Prägungen natürlich, die von Erlebnissen, die Menschen gemacht haben.
Ich finde, du hast jetzt wirklich schon mega schön so den Fächer auf, da wie unterschiedlich eben die Anliegen können sein, aber sie eigentlich eben alle so den gleichen Kern haben, nämlich die sexuelle Selbstsicherheit. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, was das eigentlich ist. Der Duden beschreibt Selbstsicherheit als die Fähigkeit, selbstbewusst zu agieren und aufzutreten. Also so das Gefühl von innerer Sicherheit, ich bin gut, wie ich bin. Und ich kann das. Und das Gefühl lässt sich eben oft Sexualität übertragen. Also hier kommt schon mal ein erster kleiner Spoiler, wo wir dann später auch noch genau besprechen. Es geht nicht einfach nur darum, fühle mich wohl im eigenen Körper und dann bin ich sexuell selbstsicher. Es geht auch nicht um bestimmte Techniken, die man muss lernen oder dass man besonders kinky oder offen muss sein. Da steckt viel mehr dahinter. Im Modell sexo-korporell, mit dem wir arbeiten, reden wir immer wieder von zwei Pfeilern, auf denen die sexuelle Selbstsicherheit fußt. Nämlich Exhibitionismus und Narzissmus. Das sind jetzt nicht die freundlichsten Begriffe und sie werden im alltäglichen Sprachgebrauch auch in anderen Kontexten verwendet. Was kommt da so spontan in Sinn oder was hast du das Gefühl, was sind so Assoziationen, die jetzt den Leuten so kommen?
Ja, die meisten denken natürlich an den weirden Mann im beigen Mantel, der also beim Exhibitionismus, der durch den Park läuft und dann urplötzlich den Mantel öffnet und anderen zeigt, wie er bestückt ist. Das ist so der Exhibitionismus, den man in der Umgangssprache nutzt. Mhm. Und bei Narzissmus denken die meisten Menschen an toxische Menschen, an egoistisch, egozentrische Menschen, deren Eigenwohl vor dem aller anderen steht und die auch ganz viel dafür tun. Also übertragen auf Beziehungen, eigentlich toxische Beziehungen.
Mhm. Ja, und das meinen wir ja nicht.
Nein, das meinen wir nicht.
Das ist schon mal, also in beiden Fällen nicht. Also wenn wir aus sexologischer Sicht von diesen Begriffen reden, dann würde ich es wie folgt probieren zu erklären. Du kannst mich gerne ergänzen. Exhibitionismus bedeutet eben nicht das Zeigen vom Körper in der Öffentlichkeit, im beigen Mantel im Park, sondern das bewusste Zeigen von der eigenen Sexualität, der eigenen Erregung und der eigenen Lust. Und zwar während der sexuellen Interaktion mit anderen.
Ja.
Also es geht darum, stolz zu sein auf die eigene Weiblichkeit, Männlichkeit oder Diversität und das auch zu zeigen. Im Sinn von, hier bin ich, ich möchte, dass du mich siehst. Ich möchte mich zeigen. Mich zeigen in meiner sexuellen Erregung und in meiner Lust.
Ja.
Und zwar völlig unabhängig davon, ob das sinnlich, romantisch, verspielt, wild oder kinky ist. Wie auch immer, dass es für dich selber stimmig und authentisch ist.
Total. Und da ist ganz wichtig, dass es keine Bewertung hat. Also nichts ist besser oder schlechter, sondern da ist alles, was gezeigt wird, okay, wie es eben ist.
Genau. Und dann der zweite Begriff, Narzissmus, da hast du jetzt auch schon gesagt, das ist eben in der Regel sehr negativ konnotiert, aber entweder mit Selbstverliebtheit oder mit einer Persönlichkeitsstörung. Aber im Kontext von der sexuellen Selbstsicherheit geht es wirklich auch nicht um das. Es geht um das gesunde Vertrauen in sich selber und in die eigene Sexualität. Also es geht darum, sich selber zu akzeptieren, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu kennen und auch anzunehmen. Und das ohne sich zu verurteilen, ohne sich ständig mit anderen zu vergleichen oder sich für die eigene Sexualität oder den eigenen Körper zu schämen. Also sich selber begehrenswert zu fühlen, im eigenen Körper daheim zu sein und sich als sexuelles Wesen anzunehmen.
Ist doch total kompliziert, dass die Sexologie als Wissenschaft diese zwei Begriffe genommen hat. Das ist ja total irreführend, gerade wenn man die anderen beiden so oft benutzt. Stell dir mal vor, es wäre viel schlauer, wenn wir den Narzissmus plötzlich Rhododendron nennen. Der hat ganz viel Rhododendron. Und Exhibitionismus wären so vielleicht, weiß nicht, die Veilchen. Die Ranunkel natürlich. Der hat ein großes Maß an Ranunkel.
Ranunkel. Ja, vor allem hat die mir viel mehr Freude, wo man sich immer so blumig vorstellt. Das stimmt.
Genau, wäre nicht so verwirrend. Da ist ja klar, dass man nicht die Blume meint.
Ja.
Ach, Leute, hätte man uns mal früher gefragt.
Ja. Und wie ich mir auch so vorstelle, ist auch, dass es eigentlich bedeutet, so deine Körperlichkeit und deine Sexualität zu erleben. Und der Narzissmus ist halt dann eher gegen innen gerichtet und der Exhibitionismus gegen außen.
Und das Böse ist ja jetzt, dass diese Phänomene, also dass wir, wenn wir von Exhibitionismus und Narzissmus sprechen, dass es wirklich bei ganz vielen Menschen, die jetzt zu uns in die Praxis kommen, ein Thema ist, was Potenzial hat. Also dass viele sagen, na, ich fühle mich nicht wohl oder ich lebe das nicht aus. Und das kommt ganz oft oder in den meisten Fällen von Abgleichen und von Thesen oder von Interpretationen, was anderes ist normal. Aber bei mir ist es nicht so.
Ja.
Und wenn die Menschen dann merken, es ist alles gleich normal und Unsicherheit ist normal und dass es so liberating sein kann, sich in beides so reinzulehnen und mal auszuprobieren, hey, es gibt doch nichts Schöneres, als so die eigene Wahrheit auszuleben.
Was ich finde, du sprichst da etwas mega Wahres an mit dieser Wertung. Weil für mich ist ja auch immer deutlich, wenn wir ihre Wertung sind, sind wir im Kopf und nicht im Erleben.
Richtig.
Wir sind nicht im Körper. Und Sexualität ist ja etwas, über das werden wir nachher auch noch reden, wo im Körper vor allem stattfindet, beziehungsweise der Körper ist wie der Ausgangspunkt vom sexuellen Lehren. Und dementsprechend ist Körperlichkeit auch in diesem Moment so zentral.
Genau.
Wir haben ja jetzt auch schon von Lernfeldern geredet. Aber was könnte man noch entwickeln? Weißt, was könnte man anschauen im Hinblick auf Exhibitionismus und Narzissmus? Weil eben sexuelle Selbstsicherheit ist eine Fähigkeit, die erlernbar ist und nicht einfach etwas, das gegeben ist. Und mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass wir im Podcast ja immer wieder davon reden, dass Sexualität ein Lernprozess ist. Aber mir gar nie wirklich erklärt, was das konkret bedeutet.
Das war einfach das monatelange Aufbauen von Spannung.
Ja, genau. Und auch ich denke, hey, vielleicht kommt es in dieser Form.
Aber auch jetzt wird es nicht kommen. Stellt euch den Wecker für den 28. Mai 2026. Dann werden wir das Geheimnis lüften.
Ja, der kleine Sadist in dir, gell?
Nein, also zurück. Du willst doch jetzt sicher ein bisschen Fleisch an den Knochen geben, oder?
Ja, ich denke, das macht einfach sehr viel Sinn jetzt bei diesem Thema, dass wir das wirklich mal erklären, wie so der Lernprozess abläuft.
Ja.
Und hier nochmal ganz wichtig zu sagen ist, eben Sexualität ist kein einmaliger Zustand, den man mal erreicht und dann für immer behaltet. Also es ist nicht so, okay, du bist jetzt erwachsen und ausgewachsen und das ist es jetzt. Das ist deine Sexualität.
Tschüss.
Sondern, okay, tschüss, viel Spass. Sexualität ist ein fortlaufender Prozess, der sich durchs ganze Leben zieht. Und der fährt nicht erst in der Pubertät an, wie viele denken, sondern schon viel früher. Also wirklich vom ersten Atemzug an sind wir sexuelle und sinnliche Wesen. Mhm. Und das ist nicht basierend auf Erotik. Es geht darum, wie wir uns im Körper fühlen, wie wir Nähe und Sinnlichkeit erleben. Und da sind wir ja beim Thema kindliche und auch frühkindliche Sexualität angelangt.
Ja.
Und das ist ja etwas, was sehr viele überfordert und wo man auch nicht so gerne darüber redet. Das fühlt sich immer so ein bisschen falsch an.
Ja.
Und was würdest du sagen, was ist wichtig an dieser Stelle mitzugeben, dass man dort wie so einen anderen Umgang findet damit?
Ganz wichtig zu wissen ist, dass kindliche Sexualität recht wenig mit erwachsener Sexualität zu tun hat. Und was fehlt oder was der Unterschied ist, ist zum einen das Bewusstsein, aber auch Erotik. Also bei kindlicher Sexualität gibt es Erotik nicht. Und ein Kind geht Gefühl nach. Kind will Sinneserfahrung machen. Und ein Kind reibt sich zum Beispiel mit dem Genital auf einem Möbelstück, weil sich's schön anfühlt.
Mhm.
Und es hat überhaupt nichts mit Sex zu tun. Und in der Erwachsenensexualität gibt es schon dieses Bewusstsein von bewusst ausgeführter Handlung, die auch häufig die erotische Komponente hat oder eben sexuelle Fantasien mitbringt, auch wieder folgend einer Sinneswahrnehmung, weil man es schön findet und weil man zum Beispiel auch gelernt hat, dass man so zu einem Orgasmus kommt, zu einer Entladung. Aber dass es einfach zwei nicht zu vergleichende Kategorien sind.
Mhm. Ja, und ich glaube, der Fehler, den wir machen, ist, dass wir eben mit dem erwachsenen Blick auf das Thema kindliche Sexualität schauen.
Genau.
Und das eben nicht, wie du sagst, als zwei unterschiedliche Kategorien wahrnehmen.
Ja. Und vielleicht noch ergänzend, und das wird jeder wissen, vermutlich, dass gerade bei Kindern hat es auch viel mit Spiel zu tun und hat es auch viel mit also beispielsweise Rollenspiele, Mutter, Vater, Kind wird gespielt.
Mhm.
Und dass da...
Oder Doktorspiele.
Oder Doktorspiele, genau. Und dass es da auch darum geht, Geborgenheit zu kreieren, dass es darum geht, mit anderen Kindern vielleicht nah sein. Und bei Erwachsenen haben wir nicht so sehr dieses Spiel, zumindest nicht in einer non-kinky Sexualität. Also es ist viel zielgerichteter. Jemand hat die Idee oder jemand hat einen ersten Erregungsreflex gespürt und dann wird recht zielgerichtet darauf fokussiert, was jetzt erlebt werden will. Und bei Erwachsenen hat es auch viel mehr mit genitaler Sexualität zu tun. Und wenn man es jetzt vergleicht wieder mit den Kindern, das Spiel, das kommt ja aus einer, es hat eine andere Motivation.
Was ich auch noch spannend finde, ist, dass wir ja als Erwachsene auch viel mehr Wissen haben über Sexualität und auch über die problematischen Seiten, die Sexualität ja auch haben kann. Mhm. Oder so das Dranghafte oder irgendwelche Vorlieben, die nicht legal sind oder die zu Schmerz physisch, psychisch führen können. Und
ja.
Dass wir dann auch, wenn wir so an die kindliche Sexualität denken, so, oh, aber was ist denn, wenn die problematische Seite dort auch auftaucht, oder wenn sie plötzlich irgendwie, ja, dann Pädosexualität auch ausgesetzt sind, ja. und. Also,
genau.
Das ist auch wieder so der erwachsene Blick, den ich vorher schon erwähnt habe.
Mhm.
Ja, und ich glaube, an dieser Stelle sollte auch klar geworden sein, dass es wirklich ein Trugschluss ist, wenn man sagt, Sexualität fängt erst in der Pubertät an. Und ja, dann verändert sich der Körper und der Hormonhaushalt und damit auch sicher unser Blick auf die Sexualität. Also es verlässt so das Kindliche, das du beschrieben hast. Und es wird eben sehr viel zielgerichteter. Also hinsichtlich Erregung und Befriedigung und damit auch genital fokussiert.
Ja.
Alles ist neu, aufregend, aber eben auch unsicher. Geht so in den ersten bewusst erlebten sexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen. Also man weiss noch nicht so genau, was man wirklich gern hat oder was die andere Person könnte gern haben. Vielleicht ist auch Scham rum und Unsicherheit bezüglich dem eigenen Körper. Und erst so mit der Zeit wird man dann in der Regel sicherer, probiert neue Sachen aus und entwickelt ein besseres Verständnis für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und so wächst dann auch das Vertrauen in die eigenen sexuellen Fähigkeiten. Und dadurch entsteht aber auch mehr und mehr Substanz für die eigene sexuelle Selbstsicherheit. Was würdest du sagen, Melina, prägt uns besonders so in den ersten sexuellen Erfahrungen mit anderen? Vielleicht ist ja auch ein Beispiel irgendwie aus deinem Umfeld, wo das könnte illustrieren.
Ich glaube, was, also erstmal, es prägen alle ersten Erfahrungen. Und Nummer zwei, was prägt, ist vor allem Resonanz. Und da kommen wir wieder zurück zu unserem Narzissmus. Also sagen wir, ich bin ein junger Mensch, der sich eigentlich sehr wohl im Körper fühlt, was leider nicht so häufig der Fall ist. Aber ich wäre jetzt mal okay mit mir. Und dann gehe ich in Interaktion mit einer zweiten Person. Und was auch immer die andere Person sagt, macht, als Antwort gibt oder initiiert, ist massiv dafür verantwortlich, wie ich als Mensch in meiner Sexualität geprägt bin. Zum Beispiel, wenn ich mich zeige, weil ich mich wohlfühle oder ich möchte in eine Verbindung, in eine Verschmelzung gehen. Zwei junge Menschen haben Sex und mein Gegenüber gibt mir das Gefühl von, das ist jetzt gerade nicht geil, was du machst. Oder irgendein Körperteil ist zu groß oder zu klein. Oder du riechst anders, als ich es gern hätte. Und die Wortwahl, meine lieben Leute, ist so essentiell, wie jemand auf eine andere Person reagiert. Und wenn ich durch diese Reaktion das Gefühl habe, irgendwas ist mit mir nicht okay, nur weil die andere Person eine andere Idee von der Erwartung hatte, kann es eigentlich schon recht viel Schaden auslösen. Also jedes Negative Feedback, jede Kritik hat negative Auswirkungen. Und andersherum, wenn ich eine neutrale oder sogar eine positive Erfahrung mache, weil ich super viel Spaß habe oder man sich positiv bestärkt oder man gemeinsam auf so eine Lernreise geht, durch Neugierde zum Beispiel den anderen Körper entdeckt und es sehr wertschätzend benennt oder wertschätzende Einladungen macht, so das und das könnten wir auch noch machen, dann habe ich eine sichere Erfahrung gemacht. Und das sorgt wiederum dafür, dass ich weiterhin sicher in meiner Sexualität sein kann, weil ich gelernt habe, wenn ich mich zeige und wenn ich in Aktion gehe, werde ich, mal plump gesagt, dafür belohnt. Und diese Erlebnisse können, das ist jetzt nicht so, dass es uns für unser Leben schädigt, man kann natürlich auch diese Erfahrungen überschreiben und neu lernen, aber es hat einfach das ist ein sehr wichtiger Meilenstein, der gelegt ist. Was auch viele kennen, ist, dass man sich zu früh, in Anführungszeichen, zu Sex committed hat, weil das Gegenüber das gerne wollte. Und man jetzt im Nachgang sagt, ach, eigentlich hätte ich sehr gerne noch 1, 2, 3, 4 Jahre gewartet, aber ich dachte, ich muss. Und das ist ja auch schon mal keine selbstbestimmte Handlung, sondern weil man denkt, die Gesellschaft erwartet das oder weil man mit 15, 16 Sex hat, muss ich das machen, obwohl ich es überhaupt nicht fühle.
Ja, also muss sagen, es sind mir sehr, sehr viele Fälle in Sinn gekommen aus meinem Umfeld, wo, wie du sagst, Leute Feedback gegeben zu einzelnen Körperteilen, eben zu Gerüchen, wo dann die Leute sehr gekämmt hat in der Sexualität in den kommenden Jahren. Also so eine weit entfernte Bekannte von mir hat zum Beispiel erlebt, dass sie zum ersten Mal mit ihrem Freund Oralsex hatte. Und also sie ist die empfangende Person gsi und er hat gefunden, sie stinkt und ist dann aufgestanden und ist sich gerade Zähne putzen und hat gesagt, das macht er nie mehr. Und das ist für sie mega, mega schlimm gsi und sie hat sehr lang gebraucht, bis sie das wieder hat überhaupt können zulassen und dann im nächsten Schritt auch geniessen.
Verstehe ich total.
Ja, oder ich habe auch andere weit entfernte Bekannte, die beispielsweise nach ihrem ersten Mal Sex direkt ist verlassen worden.
Mit der Begründung, weil es scheiße war? Oder was war da die...
Keine Begründung. Nee, okay. Er ist einfach abgekommen und hat dann sogar per Nachricht, ich glaube, sogar noch Schluss gemacht, dass sie sich gar nicht mehr gesehen. Und für sie ist das auch so einschneidend gsi und das ist so koppelt gsi halt auch an Sexualität, dass sie Angst hatte, sich sexuell wieder auf einen Mann einzulassen, wo er sie sonst wieder verlässt.
Natürlich, es wird ja dann im Hirn genauso abgespeichert.
Genau.
Wie so eine simple Rechnung in der ersten Klasse. Mhm. Einmal Sex plus einmal verlassen werden ist, oder beziehungsweise das ist der Grund fürs Verlassen werden. Wir hatten gerade Sex, also wurde ich verlassen. Also muss ja was nicht stimmen mit mir.
Mhm. Und ja, ich glaube, es ist wirklich genau wie du siehst, dass alle Erfahrungen in dem Lebensabschnitt sind extrem prägend, sowohl für den Narzissmus wie auch für den Exhibitionismus.
Mhm. Und sicherlich auch, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, non-sexuelle Handlungen, die mit Nacktheit zu tun haben, also wie ist zu Hause im Elternhaus mit Nacktheit umgegangen, hat man sich gezeigt, ohne dass es ein Thema war, also was natürlich ist, was irgendwie so organisch eben passiert ist. Mhm. Oder hat man jedes Mal so die Badezimmertüre oder die Zimmertüre zugeschlossen, sobald man sich um- oder ausgezogen oder zum Duschen gegangen ist. All diese Dinge prägen uns in unserer Entwicklung und eben im Exhibitionismus und Narzissmus.
Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, was jetzt sehr deutlich geworden ist, ist, dass sexuelle Selbstsicherheit nicht über Nacht entwickelbar ist, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, wo Zeit nimmt und wo eben auch das ganze Leben lang weitergeht. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das passiert, dann ist das eben durch sexuelles Lernen. Und das passiert wie jeder andere Lernprozess durch Wiederholung. Also man kennt das ja aus anderen Bereichen, also wenn man ein neues Instrument davon spielen oder eine neue Sportart, die man ausprobiert.
So wie du.
Dann wiederholt man immer wieder die gleichen Abläufe oder Bewegungen und das verfestigt sich dann im Körper. Und das ist das Gleiche bei der Sexualität. Also das passiert zuerst mal über neue Entdeckungen, Erfahrungen oder auch durch das Verstärken von bereits Gelerntem aus früheren Entwicklungsstufen. Und die Erlebnisse setzen sich dann durch Wiederholung in uns fest, werden zu meist unbewussten Mustern und so Teil von unserem sexuellen Repertoire. Und diese Muster werden dann auch von Gedanken und Emotionen begleitet, die in Wechselwirkung stehen zu dem, was man macht. Also es ist jetzt nicht ein rein losgelöster körperlicher Vorgang.
Ja.
Hättest du ein Beispiel dazu?
Ja, ich habe eins. Und ich wollte aber auch noch was ergänzen zu, was du gerade beschrieben hast. Ich finde, das ist super gut erklärt, wie so unser Körper am Lernen ist. Und ich finde, Sport oder ein Instrument ist auch ein super Beispiel. Genauso ist es übrigens auch mit Beziehungsdynamiken. Also wir rutschen ja immer wieder so in dieselben Musterreihen von, wie wir aufeinander und miteinander reagieren und agieren. Und ein Beispiel für sexuelles Lernen könnte zum Beispiel die Selbstbefriedigung sein. Ganz viele Menschen haben früher in ihrem Leben recht zufällig wahrscheinlich gelernt, wie sie sich selbst befriedigen. Bei manchen ist es, weil sie es, also zum Beispiel Menschen mit Vulva-Vagina reiben sich auf einem Kissen oder drücken mit ihrer Hand oder reiben mit der Hand, Menschen mit Penis, irgendeine Art von mechanischer Bewegung meistens. Und da wird auch zufällig gewählt, wenn man das die ersten paar Male macht, was ist der Druck, der meine Hand abgibt. Und so lernt der Körper, auch durch ein Refinement meistens über Jahre, was ist der für mich günstigste, also der ökonomischste Weg, über viel Genuss zum Ziel zu kommen. Das Ziel ist ja bei den meisten der Orgasmus. So, sagen wir, ich habe jetzt über Jahre eine Art der Selbstbefriedigung gelernt. Das funktioniert super für mich. Ich weiß genau, wie viel Zeit ich brauche. Ich weiß genau, welche Vorbereitung. Ich weiß genau, ob und an was ich denken muss, damit ich in meiner Welt erfolgreich bin. So, jetzt haben wir möglicherweise den Fall, dass ein Mensch mit Vulva-Vagina durch Druck zum Orgasmus kommt. Also äußerlichen Druck auf Vulva und den Teil der Klitoris, der berührt werden kann von außen. Und diese Person hat jetzt Orgasmus-Schwierigkeiten, wenn sie zum Beispiel durch einen Penis penetriert wird. Weil das ja eine völlig andere
Stimulation.
Berührungsqualität ist, genau, eine andere Stimulation ist. Also man ist plötzlich nur noch im Geschlecht drin. Da äußerlich werden überhaupt nicht die ähnlichen Berührungen reproduziert. Deshalb ist es sehr gut möglich, dass die Person weniger Lust hat an das oder überhaupt nicht zu der Art Erregung kommt wie im Solo-Sex.
Mhm.
Und jetzt könnte diese Person, also das wäre jetzt eine Intervention, die man in der Therapie machen würde, nicht im Therapieraum, sondern es würde die Person zu Hause machen. Wir würden das aber anleiten und sagen, versuche andere Wege der Stimulation an deinem Genital mit einzubauen. Also noch nicht ersetze komplett, also du musst jetzt nicht von Fußball auf Volleyball, ne, vom Ball ja. an den Füßen zum Ball in den Händen und über ein Netz plötzlich, sondern man würde erst so kleine Spaziergänge mal in die andere Sphäre machen.
Mhm.
Also würde man sagen, während du dich von außen am Genital befriedigst, versuch doch mal immer wieder zufällig einen kleinen Finger in dein Genital einzuführen.
Mhm.
Und dann wieder raus. Und das würde man verstärken, so von Woche zu Woche, also immer mehr vom anderen mit einbauen, so dass sich, und ich finde es so ein schönes Beispiel, wie man so einen Lernprozess beschreiben kann, dass aus dieser Autobahn, die wir immer runterfahren, von der einen Selbstbefriedigung erstmal ein Trampelpfad wird von einer anderen Art der Selbstbefriedigung. Das übt man immer mehr. Irgendwann mal tauscht man das komplett aus. Aber man darf immer vom einen und anderen noch dazugeben. Und irgendwann habe ich im besten Falle zwei Autobahnen, die mein Körper ganz automatisch runterfahren kann. Mhm. Und die beide lustvoll sind und in meiner Welt zum Erfolg führen. Genau, also schrittweise Annäherung, auch mal sein lassen, das eine vom anderen und dann so etablieren sich neue Verhaltensweisen.
Neue Möglichkeiten, genau. Oder? Ja, das ist ja wirklich so das sexuelle Repertoire, wo wir vorher schon kurz haben angesprochen. Also so, dass das auch so möglichst reichhaltig ist. Also so wie ein riesen Buffet, wo mir zur Verfügung steht und ich kann wählen, auf was habe ich heute Lust.
Genau.
Was will ich heute machen? Und ich muss nicht immer nur die russischen Eier essen.
Wer liebt sie nicht? Und was ich aber eigentlich, was ich wichtig finde, jetzt hier noch zu sagen, wie immer, wenn für euch funktioniert und lustvoll ist und ihr euch gesund und wohl damit fühlt, wie ihr euch selbst befriedigt und wie ihr mit anderen Menschen Sex habt, es heißt jetzt nicht, dass man dieses Repertoire erweitern muss. Es ist einfach eine Chance, der man nachgehen kann und in manchen Fällen auch muss.
Das ist gerade eine mega gute Überleitung, eben das Müssen. Weil als erwachsener Mensch gibt es immer wieder neue Erfahrungen, die die sexuelle Selbstsicherheit beeinflussen können.
Ja.
Das können äußere Umstände sein, wie ein neuer Partner, eine neue Partnerin, ein Jobwechsel, eine Trennung, eine Affäre und. Und vielleicht beeinflussen auch Veränderungen im Körper die sexuelle Selbstsicherheit, wie zum Beispiel das Älterwerden, eine Krankheit, die Menopause, die Andropause oder eine Geburt. Was würdest du sagen, was ist wichtig bei diesen herausfordernden Phasen? Also ich weiss ja, dass du deine Masterarbeit über Menopause schreibst und auch eben welche Ressourcen Frauen oder Menschen, die Menopause haben, zur Verfügung stehen, irgendwie, wie man die möglichst positiv in diesen Prozess kann integrieren. Und ich dachte, vielleicht könntest du so ein bisschen allgemeiner irgendwie schon so deine Findings teilen an dieser Stelle.
Ich werde dafür nicht ausreichend bezahlt, Caro. Willst du jetzt, dass ich meine Findings schon teile und wir haben noch gar keinen Vertrag?
Das ist ja Art-Teaserin.
Unverschämt. Nein, natürlich. Mache ich natürlich. Also, wie immer dürfen wir unseren Kopf nicht unterschätzen. Häufig wäre der Körper so anpassungsfähig und unsere Gedanken hindern ihn daran.
Mhm.
Und gerade beim Älterwerden oder wenn jetzt Frauen durch die Menopause gehen, dann spürt man ja, mein Körper verändert sich.
Mhm.
Und man weiß den Abgleich, heute ist es nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren war oder wie es vor 30 Jahren war. Und das ist eine Erkenntnis. Das sind erstmal Fakten. Und die Fakten führen ja noch nicht dazu, dass etwas besser oder schlechter ist. Und die meisten Menschen machen jetzt daraus genau die Interpretation, die Bewertung. Früher bin ich noch total schnell feucht geworden. Früher konnte ich mich noch verbiegen beim Sex mit meinem Mann. Das war so, also eine kleine Zirkusshow gemacht und heute tun mir die Gelenke weh. Oder ich werde nicht mehr feucht oder ich werde langsamer feucht oder. Und da findet die Bewertung im Kopf statt. Und hier kann man jetzt schon ganz viel machen. Das zeigt auch die Forschung. Also wer weiß, dass Sexualität stetigem Wandel unterliegt, wer weiß, dass sich Körper permanent verändern durch das Leben hinweg, der ist schon mal auf einem richtig guten Weg, weil die Person viel leichter annehmen kann, hey, jetzt ist es einfach gerade anders. Und dann ist die Aktion, die wichtig ist, sich zu überlegen oder vielleicht zu experimentieren, und was ist es denn jetzt gerade mit den aktuellen Gegebenheiten, was mir gut tut, auf was ich Lust habe, was ich brauche, auch wenn das was ganz anderes ist, was ich aus meinem früheren Leben oder aus anderen Lebensphasen kenne. Also das ist Punkt 1, neugierig sein für den aktuellen Zustand. Und ja, ich verstehe, beziehungsweise wir alle werden verstehen, dass natürlich, wenn der Körper mehr schmerzt, findet man das weniger lustig.
Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten.
Genau, das hört gerne in die, also gerade wenn wir jetzt von Frauen in der Menopause oder in Wechseljahren sprechen, hört euch doch gerne die Episode an. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, die wir zeigen, wie sie es angenehmer anfühlen kann. Aber so die innere Haltung dazu ist ganz, ganz wichtig.
Ja, finde ich super. Auch gerade so das, was kann ich jetzt machen, dass mein Sex, den ich jetzt habe, lustvoller ist.
Ja.
Oder sich schöner anfühlt. Ja. Oder ich keine Schmerzen habe dabei. Und. Oder so das, eben ganz fest so im Hier und Jetzt sein und mit dem Körper, den ich jetzt habe und sich nicht in der Vergangenheit aufhalten, mental, was ist früher alles gegangen, was ist jetzt anders, wie sehe ich jetzt aus, wo das, der ständige Vergleich, wo wir ja wieder eben sehr im Kopf sind und nicht im Erleben, der führt zu extrem viel Frust, was ja auch sehr verständlich ist.
Das macht uns fertig. Und das bringt uns eigentlich schon zu Credo Nummer 2, ein liebevoller Umgang mit sich selber. Nichts müssen. Sondern lieb zu sich selber sein. Es gilt auch für Hobbys, die man gemacht hat oder Sportarten oder was auch immer. Und es kann sich in alle Richtungen natürlich verändern und da eben mit dieser liebevollen Haltung und Neugierde reingehen.
Mhm.
Und das andere, unsere Beziehung beeinflussen uns, also mit wem sind wir, was für, bringt uns wieder zum früheren Punkt mit der Resonanz, was kriege ich denn da für eine Art von Feedback, also ich meine jetzt nicht verbales, sondern was passiert da, wenn wir zusammen sind, kriege ich das Gefühl, ich werde begehrt, werde ich verführt, kann ich begehren, kann ich verführen. Es macht was mit der Dynamik und es macht was mit der Erinnerung, die ich dann habe. Und wenn ich eine gute Erinnerung an meinen letzten Sex hatte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich wieder Sex will. Wenn die Erinnerung schlecht ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass ich Sex initiiere. Und dann sagen wir auch immer wieder, Sex hat viel mit dem Körper zu tun. Und wer sich schon viel mit dem Körper beschäftigt hat und auch mit dem Körper durchs Leben geht, also ihn bewegt, ihn als was Wertvolles sieht, ihn als Freund in Anführungszeichen sieht und nicht als Feind, diese Person hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine zufriedenere Sexualität zu haben als die, die ihr Leben lang gegen den Körper fighten und dann auch noch wollen, dass er feucht wird oder dass ein Penis steif wird, und er macht's einfach nicht.
So der Kampf eigentlich mit dir selber gegen dich selber. Ja, ich glaube, es ist jetzt nochmal mega deutlich geworden durch deine Ausführungen, dass niemand wird ein Leben lang mit der gleichen stabilen sexuellen Selbstsicherheit durchs Leben gehen. Also es gibt immer wieder Herausforderungen auf dem Weg, aber eben auch Momente vom Wachstum und von der Akzeptanz. Also es ist wirklich ein sehr dynamischer Prozess und es ist völlig normal, sich in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich sicher zu fühlen. Im eigenen Körper, in der Beziehung und damit auch in der Sexualität. Und es braucht Zeit, Reflexion, Selbstakzeptanz und natürlich auch Erfahrungen, möglichst positive Erfahrungen. Und durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, dem Lehren über den eigenen Körper und das Kommunizieren mit dem Partner oder der Partnerin, kann sexuelle Selbstsicherheit aufbauen und stärken. Es kann aber auch hilfreich sein, sich mit positiven Darstellungen von Sexualität in der Medienlandschaft auseinanderzusetzen und möglicherweise Unterstützung von Fachleuten wie uns zwei in Anspruch zu nehmen.
Das also ist eine ganz gute Idee, ja. Da würde ich auch meinen Namen drunter setzen.
Das ist immer eine gute Idee, würde ich recommend 100%. Und da wird eben die Arbeit vor allem drin liegen, dass man den eigenen Körper eben mehr spürt. Also eigentlich genau das, was du jetzt auch schon ausgeführt hast, dass man sich mit sich selber verbindet und eben so die Sexualität als etwas Natürliches, Kraftvolles und auch etwas Schönes zu erleben, ganz unabhängig davon, was andere denken oder man auch selber denkt oder selber gelernt hat, wie Sexualität sein muss oder wie ein sexueller Körper aussieht.
Und ergänzend würde ich da noch anbringen, neben dem Körper, wie mächtig unsere Gedanken sind.
Mhm.
Und es wird jetzt nicht spirituell, aber unsere Gedanken erschaffen unsere Realität. Und wenn ich beim Sex denke, permanent denke, jahrelang denke, ich rieche nicht gut oder ich bin nicht attraktiv genug oder andere Missstände und ich sage mir, das sind ja so hartnäckige Glaubenssätze, dann manifestiert sich das im Körper.
Mhm. Mhm.
Wenn ich wiederum denke, und da kommt das Lernen rein, ich kann mich auch entscheiden, was anderes zu denken, ohne es erstmal zu glauben. Und irgendwann wird auch aus diesem Gedanken ein Trampelpfad und aus diesem Gedanken die Autobahn. Und irgendwann denke ich das im besten Fall automatisch. Und schon beim Üben zu denken, ich bin es wert, geliebt zu werden oder ich bin ein sexueller Mensch, ich bin es wert, lustvollen Sex zu haben, dass das direkt schon einen Einfluss darauf hat, wie ich den Sex erlebe.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können so viel selber machen, es wird nicht mit euch gemacht.
Ja, ich würde an dieser Stelle gerne noch aufs Thema Körperbild eingehen, weil wir ja jetzt auch schon ein paar Mal über das geredet haben, eben so der Einfluss von diesen Bildern, die wir haben, wie eben ein Körper beim Sex muss aussehen, wie ein nackter Körper muss aussehen.
Mhm.
Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Menschen denken, dass sexuelle Selbstsicherheit nur dann da kann sein, wenn der Körper perfekt ist oder dem Bild entspricht. Also, wenn ich nur genug gut aussehe und der oder der Körper habe oder das Genital, dann kann ich sexuelle Selbstsicherheit leben. Und das stimmt einfach so nicht.
Mhm.
Nur, weil sich jemand im Spiegel okay findet oder zufrieden ist mit dem Körper, heisst es noch lange nicht, dass die Person auch im Bett sicher ist, lustvoll ist oder sich verbunden fühlt. Körperbilder und sexuelle Selbstsicherheit sind zwar verwandt, aber sie sind überhaupt nicht das Gleiche.
Ja.
Und wenn wir über sexuelle Selbstsicherheit reden, geht es um viel mehr als nur ein für mich ganz okay in meinem Körper, sondern es geht um ein bewusstes, inneres Ja zu mir als sexuelles Wesen mit Wunsch und Bedürfnis. Also es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich, es ist eine Fähigkeit, die sich eben entwickeln lässt und wo man lernen kann. Und es macht wirklich so den Unterschied zwischen, ich funktioniere irgendwie oder eben so, dass ich bin ganz bei mir lebendig, sinnlich und bewusst.
Well said. Und es kann alle Körperformen und Farben haben.
Mhm.
Du weißt ja, ich war am Wochenende in Paris.
Mhm.
Und da ist mir auch was aufgefallen, was ich dir noch erzählen wollte. Ich war in so einem sexy Cabaret.
Mhm.
Crazy Horse heißt das Etablissement.
Mhm.
Und da, also das Konzept ist, du gehst hin, trinkst Alkohol mit Kohlensäure, sitzt mit vielen anderen Menschen in so einem wunderschönen Saal. Und auf der Bühne gibt's kunstvolle Aufführung von leicht bekleideten Frauen. Und ich habe mich darüber aufgeregt, dass diese Frauen, also ich sehe ja auch nicht mehr so wahnsinnig gut in die Ferne, aber diese Frauen auf der Bühne sind alle gleich groß, haben alle den exakt gleichen Körperbau. Also die sind wunderschön und erotisch.
Mhm.
Sag nichts dagegen. Aber und dann tragen die auch noch Perücken. Also es sieht wirklich aus von Weitem wie eine Person, die so 12-mal geklont wurde.
Mhm.
Und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, warum kann man an so einem Ort nicht Diversität mehr embracen. Weil es spricht ja auch dann wiederum ein breiteres Publikum an.
Mhm.
Stehen doch nicht alle auf genau diese Art von Körper.
Und was hast du jetzt für, was ist das Konzept? Also, wird mir irgendeine Illusion vermitteln? Weißt du, ist das irgendwie so überirdisch?
Möglicherweise. Also, es ist wirklich sehr polished. Und dann ist mein Hirn ist natürlich direkt wieder ins Wirtschaftliche und so, ah ja, dann sind die natürlich, wenn jetzt eine krank ist, ist es einfacher zu replace.
Ist ein kleiner Businessplan geschrieben.
So doof. Ja. Also falls es jemand weiß, schreibt es uns doch gerne. Es würde uns interessieren, was sind die primären Gründe, warum man da so Klone draufsetzt. Aber an dieser Stelle, danke an alle Tänzerinnen. Es war wunderschön.
Ist ganz viel Flyer dort gelassen in unserem Podcast. Los jetzt ein, je comprends pas.
Ja, die verstehen leider kein Schweizerdeutsch, nehme ich mal.
Ja.
Und Deutsch.
Finde ich wirklich mega spannend, eben, dass es gleich immer noch Orte gibt, weißt, man hat jetzt das Gefühl, man ist so viel weiter, so im Darstellen von diversen Körper, Körperformen, Varianz, aber es gibt immer noch so Bastionen, wo es irgendwie so daran festgehalten wird, an dem perfekten Körper und an dieser Illusion.
Wo eigentlich nur jemand mal behauptet hat, in diesem Jahrhundert, so ist gerade der perfekte Körper. Also wenn man sich den perfekten Körper im Mittelalter anguckt, dann würden da ganz andere Frauen auf der Bühne stehen.
Ja, es ist absolut willkürlich. Mhm. Ich finde, das sieht man ja auch, wie sich ständig verändert. Also wo ich bin, Teenie gsi, dann ist so das ganz dünne mega in gsi und jetzt ist es ja dann ist eher so der Gym Body, wo irgendwie mega gefeiert wird, also das ganz trainierte,
den wir beide auch nicht haben.
Ja, und jetzt geht ja scheinbar das Pendel Ende wieder richtig so das ganz dünne.
Schon wieder.
Lady.
Mhm. Ah, Leute, Essen ist doch wichtig.
Ja.
Und bei Männern wissen wir da auch was?
Vielleicht ist es ein Trugschluss, aber ich habe das Gefühl, dass einfach bei den Männern das weniger ein Thema ist. Dass die Beauty-Industrie vor allem vom weiblichen Körper lebt.
Sicher, ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass viele Männer jetzt sagen würden, nein, ich bin eigentlich voll unter Druck, durchtrainiert zu sein. Oder ich bin voll unter Druck, immer tanned zu sein.
Ja, und dass das vielleicht sogar je nach Bubble oder halt auch je nach
Kultur,
sexuelle Orientierung und Kultur, ja, dass sich das sehr verändert.
Aha.
Ja, also der Körper spielt eine riesige Rolle in sehr vielen Bereichen und was hier an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass er der Ausgangspunkt ist für unser sexuelles Lehren. Und er verändert sich, wie gesagt, ständig. Also von Pubertät, Schwangerschaft, Stress, Alter, Krankheit, Operationen, zu viel Rotwein.
Entschuldige
also,
bitte.
Also you name it. Fühlst du dich angesprochen?
Du hast mich jetzt gerade sehr eindringlich angeguckt.
Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass ja jede körperliche Veränderung einen Rattenschwanz nach sich zieht. Also mit Gefühl, mit Gedanken, mit Reaktionen, die man darauf hat, Erwartungen und.
Ja.
Und jetzt habe ich gedacht, könnten wir mal noch so ein bisschen in Tipps einsteigen. Also für die Leute, die denken, ich will mich jetzt mehr mit dem beschäftigen, ich will irgendwie mehr in den Körper kommen oder ich will in meine sexuelle Selbstsicherheit investieren. Ich habe gesagt, es ist eine Fähigkeit, die man lernen kann, nicht einfach etwas, was ist. Und das Erste, was ich mitgeben würde, ist, dass man den ganzen Körper in die Selbstbefriedigung einbezieht. Das klingt jetzt vielleicht zuerst mal komisch, ist aber im besten Sinn intim. Weil wer sich in der Selbstbefriedigung wirklich Zeit nimmt, sich sinnlich und liebevoll mit dem eigenen Körper zu verbinden, stärkt nicht nur das Gefühl von Lust und auch die Erregung, sondern auch die Verbindung mit dem eigenen Körper. Und das ist kein Luxus, sondern das ist wirklich ein Lernschritt in Richtung Selbstannahme und Selbstsicherheit. Und wenn das zu viel ist oder sich das noch zu komisch anfühlt, kann auch einfach mal mit einem Bodyscan starten. Und der geht wie folgt. Man setzt sich her oder legt sich her, so wie es gerade bequem ist, schließt die Augen und konzentriert sich auf den eigenen Atem. Und du zuerst mal einfach dem Atem nachgehen, also auch wie sich der Bauch hebt und senkt. Und dann reist man eigentlich mit einem inneren Auge durch den eigenen Körper. Und schaut mal, wie fühlt sich jeder Teil gerade an. Wirklich so vom Fuß bis zum Kopf einfach mal wahrnehmen. Und das ist eine Übung, wo wirklich die, so die bewusste Körperwahrnehmung und so, auch das hier und jetzt im Moment sein, nicht im Kopf sein, nicht in der Wertung, nicht in den Gedanken, wo das sehr stärken kann.
Mhm.
Bevor wir zu den Reflexionsfragen kommen, möchte ich auch noch auf das Thema genitales Selbstbild eingehen. Es ist nämlich ein oft ungeschätzter Aspekt von der sexuellen Selbstsicherheit, so die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Genitalien. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie noch mehr Selbstbefriedigung zu machen, sondern es geht darum, dass man wirklich Genitalien auch mal in Fokus stellt. Und das kann sein, eben auch mit dem erwähnten Bodyscan, dass man den mal macht, in Bezug aufs eigene Genital. Oder alternativ auch das eigene Genital zu erkunden mit der Hand. Und zwar ohne, dass das jetzt muss Erregung auslösen oder zu einem Orgasmus muss führen, sondern einfach mit Neugierde und ohne Leistungsdruck. Also spüren, wie sich die Berührungen anfühlen. Also wie so ein wertfreies Mapping eigentlich von den eigenen Genitalien.
Sehr schön.
Hast du noch irgendeine Übung, die du mitgeben möchtest?
Ja, für die, denen dann diese Übungen schon zu Einsteigerlevel vorkommen, können das natürlich auch mit vertrauten Menschen machen, mit denen sie Sexualität teilen. Also, dass man das füreinander und miteinander macht.
Mhm.
Natürlich im Konsens und natürlich genau abgesprochen, was gemacht wird. Aber dass man sozusagen Berührungen empfängt und die wahrnimmt, ohne dass es direkt schon eine sexuelle Handlung sein muss.
So absichtsloses Berühren eigentlich. Mega schön. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Reflexionsfragen dabei, die auch was spannend könnten sein und wo ihr euch auch mal könntet Zeit nehmen, die für euch zu beantworten oder eben auch in der Beziehung. Also ich kann euch sehr viel Aufschluss darüber geben, wie so die eigene sexuelle Selbstsicherheit im Moment so ist. Kannst du dich in intimen Momenten ganz zeigen? Mit Freude, mit Offenheit, mit Genuss. Fällt es dir leicht, deine sexuelle Erregung zu zeigen? Und siehst du dich auch gerne dabei? Wie fühlt sich das an, wenn dein Gegenüber deine Erregung sieht, deine Lust wahrnimmt? Erlaubst du dir, dich selber auch sinnlich zu betrachten? Zum Beispiel im Spiegel, in Bewegung, in Präsenz. Erlaubst du dir, dich sinnlich zu berühren? So ganz langsam, bewusst und genussvoll. Gibt es Unterschiede zwischen dem, wie du dich im Alltag wahrnimmst und dem, wie du dich in sexuellen Situationen zeigst? Was unterstützt dich denn, dich sexuell sicher, frei und lebendig zu fühlen?
Sehr schön. Ich danke dir von Herzen.
Sehr, sehr gern.
Für diese Tiefe. Das war ja jetzt doch schon ein bisschen eine tiefere Folge, oder?
Das ist ja deep, Folge.
Sind wir so ein bisschen aufs Knochenmark. Deep. Das war eine Deep Throat-Folge.
Das war, absolut.
Das war die letzte.
Ja, ich glaube wirklich, es ist ein Thema, wo wenig darüber geredet wird.
Ja.
Wo es vielleicht auch ein bisschen abstrakt ist. Und ich hoffe, wir haben es geschafft, eben heute das Ganze wie so ein bisschen greifbarer zu machen.
Ich glaube schon. Du hast es wunderbar vorbereitet. Vielen, vielen Dank. Falls ihr da draußen jetzt findet, hey, irgendwie das eine oder andere habe ich doch nicht verstanden oder könntet ihr dann nochmal was präziser erklären, dann schreibt uns doch gerne. Ihr wisst, ihr könnt es machen über unseren Instagram-Kanal sexologie.podcast oder übers Formular auf unserer Website zentrum-sexologie.ch.
Genau, wir freuen uns immer über Feedback.
Ja.
Und bevor wir schließen, würde mich auch noch interessieren, was du in 2 Wochen so machst.
Mache ich ganz schnell und schmerzlos, genauso wie das Thema manchmal ist. Wir sprechen in 2 Wochen über Casual Sex. Bist du bereit dafür?
Kurz kannst und schmerzloser Casual Sex.
Kannst ja jetzt, ja, ist er manchmal, muss aber nicht.
Ja.
Kannst jetzt 2 Wochen vorbereiten. Bis dahin wünschen wir euch allen eine wunderbare Zeit. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Gebt uns doch gerne eine Sternebewertung, falls es euch gefallen hat. Und dann freuen wir uns, wenn es in 2 Wochen wieder heißt: Sexologie, Wissen macht Lust. Möge die Lust mit dir sein.